Willkommen zu einer neuen Folge von Zahlenwahnsinn zu Wahnsinnszahlen. In diesem Podcast geht es um Businessfinanzen, um Entscheidungen, die Geld kosten und um Zahlen, die mehr sagen als nur Umsatz oder Kontostand. Wir sprechen über Entscheidungen und ihre finanziellen Folgen, die oft erst später sichtbar werden. Mein Name ist Özlem Demelas und ich begleite dich auf dieser spannenden Reise, damit du dein Business bewusster steuerst. Fühlst du dich ab und zu gefangen im Job? So ging es auch Valeria und Patrick vor einigen Jahren. Sie haben sich auf eine spannende Reise begeben, auf der Suche nach etwas, was ihnen Freude bereitet. Heute unterstützen sie Gründer und Gründerinnen bei den ersten Schritten des Businessaufbaus, aber auch bei der Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle und Unternehmenssysteme. Die Business-Idee kam aber nicht von heute auf morgen. Valeria erzählt uns heute, wie sich ihr Business entwickelt hat. Warum dieser Weg nicht immer so easy peasy ist, wie wir es immer wieder hören. Dennoch hat sie mehr auf diesem Weg zu sich gefunden als auf dem Jakobsweg. Wir haben kein Leben B, sagt sie. Deswegen setzt sie auf Plan A. Dafür alles geben, auch Dinge tun, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Dabei sind Fehler willkommen. Daraus lernen wir und werden jeden Tag besser, sagt Valeria. Also, es war ein richtiger Riesentalk mit vielen Einblicken in Businessaufbau und Selbstständigkeit überhaupt. Das hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, du findest die Folge auch interessant. Nun, viel Spaß damit. Hi Valeria, herzlich willkommen in meinem virtuellen Studio.
Hi Özlem, ja, ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf in deinem Podcast.
Ich freue mich auch. Heute, also ja, bei mir geht es ja öfters um nebenberuflich Gründen. Ich fokussiere mich auf Finanzen, aber wenn es um nebenberuflich Gründen geht, dann hatte ich Valuegenic im Sinn und deswegen bist du heute, also habe ich gedacht, ich lade dich mal ein und ich freue mich, dass du da bist.
Sehr cool, ja, vielen Dank, Özlem, dass du da direkt an uns gedacht hast, das passt ja jetzt echt gut.
Ja, ja, genau. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht kannst du mal sagen, was macht dir, also was macht Valuegenic? Oder wer ist Valeria überhaupt?
Ja, gerne. Ja, also ich komme gebürtig aus der Ukraine, bin ja, im Alter von 4 Jahren schon nach Deutschland gezogen, an der Ostsee aufgewachsen bei selbstständigen Eltern. Und ich habe dann aber festgestellt, dass Selbstständigkeit halt im Grunde nicht so das der Standard ist. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, so in der Art, ja, mach was, was sicher ist. Und ich habe tatsächlich, ja, obwohl man es ja eigentlich nie machen will, auf die Eltern gehört und bin nach Frankfurt am Main gezogen, weil ich halt verstehen wollte, wie Business funktioniert. Und da habe ich dann dual studiert, also habe schon auch, ja, war sehr interessiert daran zu verstehen, wie funktioniert denn Business überhaupt, ja? Also wie kann man Unternehmenssysteme aufbauen und habe das dann tatsächlich auch schon frühzeitig lernen dürfen. Und ja, habe dann bei der KfW gearbeitet, war da dann schon auch ja recht erfolgreich, weil ich dann auch schon viele unterschiedliche Abteilungen sehen durfte und habe dann nach Bachelorstudium und Ausbildung zur Bankkauffrau noch das Masterstudium drangehangen an der Goethe-Universität und da ging es dann halt auch schon immer noch parallel weiter bei der KfW. Und ja, und habe dann danach, nach dem Studium, auch noch so eine recht steile Karriereleiter eigentlich erklommen, ja. Und kurz bevor ich 30 wurde, also ich war, glaube ich, so 27, nee, oder 28, da war ich nämlich schon 10 Jahre bei der KfW, habe ich mich dann schon gefragt, okay, was möchte ich denn gerne machen? Kann ich mir das vorstellen, für immer bei der KfW zu sein und dann von dort aus in Rente zu gehen? Und Das wollte ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, was kann ich denn noch machen? Und weil mir ja so dieses Thema Unternehmensberatung so viel Freude bereitet hat, habe ich dann geguckt, okay, was gibt es so am Markt? Und dann kam ich relativ schnell auf PwC. Ja, PwC ist ja der größte nationale und internationale Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater. Und da habe ich mich beworben und dann haben die gesagt, ja, hey, cool, komm doch zu uns und wir entwickeln dich zur Managerin. Und das fand ich cool. Und das haben die ja auch gemacht. Da habe ich dann auch viele unterschiedliche Projekte geleitet. Da habe ich auch den Patrick kennengelernt, also mein heutiger Mitgeschäftspartner. Und das war aber auch so, dass als ich dann so, ja, so oben stand und ich hatte dann halt im Grunde alles, wo andere sagen würden, ja, super erfolgreich, war es dann doch nicht das, was ich, ja, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe immer gedacht, da bin ich total happy, da bin ich total glücklich und dann ist es das. Und ich wusste aber immer noch nicht so richtig, was es denn wäre, womit ich dann richtig happy wäre. Und deswegen habe ich dann gekündigt, ja, habe dann gekündigt, bin nach Weltreise gegangen. Und in diesem halben Jahr, da war ich unter anderem im Fahrrad, bin ich an der Ostsee entlang geradelt, von Stralsund nach St. Petersburg, dann von Moskau bin ich weiter mit dem Flieger nach Südostasien, habe mich da durchgeschlagen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war dann unter anderem Kambodscha, Malaysia, Singapur, dann nach Südafrika, dort dann auch nochmal mit dem SUV, mit dem Zeltdach auf Safari unterwegs gewesen. Da war ich in ja auch Botswana, Namibia und von dort aus ging es zurück nach Europa und da habe ich ja noch den Jakobsweg, bin ich den Jakobsweg gegangen. Und das hat dann natürlich schon was so mit mir gemacht. Also ich habe mich da halt auch ja schon auch so rückblickend nachhaltig auch verändert oder habe dann halt auch noch mal so die Welt aus einem anderen Blickwinkel gesehen, weil ich war vorher so in meiner ja Bubble so in Deutschland und da hat man ja da sieht man halt die Welt irgendwie ja auch nicht wirklich so, wie sie tatsächlich ist. Und deswegen fand ich das halt eigentlich noch schräger. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich nach Hause komme, ja, dann halt in den Job wechsle und dann auf einmal die Sinnhaftigkeit im Job sehe. Aber es war für mich eigentlich noch sinnloser. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann halt geguckt, okay, was kann ich denn machen, was so, ja, was so ist, dass ich meine Freizeit optimieren kann, weil ich habe dann gedacht, okay, offensichtlich finde ich nicht das, was mir Freude bereitet. Also mache ich jetzt halt einfach 9 to 5. Und bin dann in ein Unternehmen eingestiegen, was halt so ein bisschen beamtennah ist. Und zwar ist es der größte deutsche private Krankenversicherer für Beamte, die DWK. Und als ich dann da angefangen habe, waren die Leute schon nett, ja. Also so ist es nicht. Aber ich habe mich dann schon gefragt, okay, wie soll ich das eigentlich diese ganze Woche aushalten hier? Weil es war ja schon so, dass ich aus
Ja.
der Weltreise kam, wo ich dann so viel unterschiedliche Dinge gesehen hatte. Ich hatte extrem viel Freiheit und ich fühlte mich auf einmal noch gefangener als vor der Weltreise, als ich im Job war. Und also ich fühlte mich wirklich, wirklich gefangen, ja. Also ich war wirklich so, ich muss da jetzt rein, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich mache jetzt das Beste draus. Und dann habe ich halt wieder so Projekte so an mich gezogen, habe auch geguckt, ja, was kann man so machen, wie kann man das Unternehmen vorantreiben, dass ich dann auch wieder zur Abteilungsleiterin befördert wurde. Und da hatte ich dann auch mit dem Patrick war ich viel im Austausch. Und dann hat man gesagt, so, es kann doch nicht sein, dass wir nicht das finden, was uns Freude bereitet, was uns Spaß macht. Und dann haben wir uns da wirklich halt auch so auf die Reise begeben und haben uns auch unterschiedliche Sachen angeguckt, Seminare gemacht. Und ich habe da wirklich mich dann halt auch so Dinge gefragt, was will ich im Leben wirklich? Was möchte ich erreichen? Für wen möchte ich da sein? Wie mag ich? Wen möchte ich unterstützen? Und dann haben wir halt so Dinge gesehen, die eigentlich trivial sind. Wenn ich so heute darüber spreche, dann fühle ich mich eigentlich so ein bisschen schon irgendwie, ja, so ein bisschen doof dabei, weil ich festgestellt habe, dass Unternehmensberatung, Businessaufbau schon das ist, was ich gerne mache. Also ich bin gerne in Projekten unterwegs, bringe Dinge voran, gerne. Aber es war nicht die richtige Zielgruppe. Also ich war ja damals für Konzerne, für große Unternehmen da und die sind meistens eher so, dass die sagen, hey, das haben wir schon immer so gemacht und warum sollten wir das jetzt angehen? Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn ich das jetzt mache mit Leuten, die genauso sind wie wir, die Dinge vorantreiben wollen, ja, die Dinge anders denken, die ja echten Mehrwert generieren wollen, ja, wo wir auch gemerkt haben, da sind wir auch mal gegen Wände gestoßen, weil man halt irgendwie so digital auch vieles nicht weiter bewegen, entwickeln wollte. Dann haben wir festgestellt, okay, wenn das so ja nicht mehr wäre, dann wäre es was anderes. Und deswegen haben wir gesagt, hey, Was wäre denn, wenn wir unsere eigene Unternehmensberatung gründen? Und natürlich ist es so, wenn man halt überlegt, so vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, ist es halt natürlich als Führungskraft, wenn man sich schon einiges aufgebaut hat, ist es schon hart, weil man dann denkt so, oh, ne, viele sagen dann auch, ja, wie kannst du jetzt deinen Job aufgeben? Aber ich hatte das ja schon einmal durch. Und für mich war es ja so, okay, ich will jetzt nicht nochmal wieder in den Job rein, sondern da war dann schon so die Überlegung, okay, wir müssen uns offensichtlich selbstständig machen, weil wir ja Dinge anders denken und das sehen wir woanders nicht. Also müssen wir unser eigenes Ding machen. Und da war ja aber trotzdem immer noch so, ja, jetzt so das alles aufgeben und dann halt so volles Risiko gehen, dass der Patrick dann gesagt hat, ey, man kann das doch auch nebenberuflich machen. Und das wusste ich damals nicht, ich habe diese Option nicht gesehen gehabt. Aber habe mich dann damit auseinandergesetzt und deswegen haben wir es dann nebenberuflich aufgebaut, was uns dann halt so ein bisschen auch reingezwungen hat darin, dass wir natürlich super effizient vorgehen mussten. Ja, weil wir wollten ja schon unser Gehalt kompensieren, ja, möglichst kompensieren in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Also musste das halt effizient erfolgen. Und das haben wir dann gemacht. Und mit dieser Ausrichtung kamen dann aber auch die ersten Anfragen, dass die Leute gefragt haben, wie habt ihr das eigentlich gemacht, so nebenberuflich? Ja, also weil da ist ein extrem großer Bedarf da, weil es sind nicht nur wir, die das so sehen, sondern wir haben festgestellt, sind ganz viele Leute da draußen, die genau den gleichen Pain haben, die sagen so, hey, ich will was vorantreiben, ich möchte die Dinge ja bewegen, voranbringen, aber nicht so, wie es jetzt hier gerade läuft, sondern ich möchte da einen neuen Weg einschlagen und deswegen möchte ich mich auch nebenberuflich selbstständig machen, so wie ihr das gemacht habt und deswegen haben wir uns fokussiert bei Biogenic auf das Nebenberufliche, auf die nebenberufliche Selbstständigkeit. So ist es dazu gekommen.
Aber ihr seid nicht mit dem Idee, also die erste Idee war Unternehmensberatung,
Ja,
oder? Ich meine,
absolut. Die erste
sie
Idee
kam später.
war Unternehmensberatung und dann auf dem Weg kamen tatsächlich schon sehr, sehr frühzeitig die ersten Leute, die dann gefragt haben, so, okay, wie macht ihr das eigentlich, ja? Weil wir nehmen ja die Leute auch immer bei Social Media mit, also sind super transparent, weil wir halt auch gar nichts zu verstecken haben. Und da kamen halt wirklich schon einige. Es war sogar vor der Selbstständigkeit, vor der Gründung selbst war ich schon viel bei Social Media unterwegs, auf der Weltreise und habe schon einige Gedanken geteilt und dann kamen schon viele Leute auf mich zu und haben gesagt, boah, ich sehe das ganz genauso und ja, und ich glaube, als wir so das erste Mal so publik gemacht haben, dass wir uns selbstständig machen oder dass ich mich selbstständig mache, kamen schon so auch die ersten Anfragen. Oh ja, kann ich den Weg so mit dir gehen? Ja, kann ich mich auch selbstständig machen, so wie ihr das jetzt macht? So, wie habt ihr das gemacht mit der
Ja.
Gewerbeanmeldung? Ihr habt ihr das dem Arbeitgeber gesagt, ja? Also so ganz triviale Dinge, wo man halt jetzt so denkt, ja, das sind irgendwie ganz triviale Dinge, das sind ja schon große Sachen, ja? Also wenn man ein
Ja.
Team leitet so und ja, man muss halt, ja, also der Arbeitgeber darf es ja nicht verbieten, aber man muss das ja schon anmelden oder dem Bescheid geben, dem Arbeitgeber. Da sind ja schon so die ersten Fragen, ja. Wie sage ich das dem Chef eigentlich,
Ja.
ja? Sage ich das eigentlich meinem Team? Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich eine Website habe? Was darf ich da eigentlich draufschreiben? Und ja,
Ja, genau.
auf jeden Fall Dinge, die ja beantwortet werden wollen und auf der anderen Seite halt diese großen Pains bei Leuten, die halt sagen, hey, ich bin ja schon gut auch in dem, was ich mache und ich gebe ja auch gerne Gas. Aber irgendwie laufe ich hier gegen Wände und ich kriege halt irgendwie die Themen nicht so, ja, so sinnvoll umgesetzt. Und ich merke, dass es grundsätzlich schon geht, aber dass der Wille offensichtlich nicht da ist.
Ja, in größeren Unternehmen, also Konzernen, ist der Weg ein bisschen steiniger, wenn man was anderes ändern möchte, natürlich. Aber ich
Dabei
meine, ja.
gar nicht so steinig, ne? Also ich finde halt immer, während Corona-Zeiten finde ich,
Ja.
war halt so krass, dass man das ja gesehen hat, dass viele Dinge einfach sind, wenn man es denn will, ne? Also zum
Ja.
Beispiel Remote Work, das ist so krass, wie es Normalität geworden ist, Remote zu arbeiten. Aber ich weiß, also es waren ja auch unterschiedliche Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, aber da waren auch Unternehmen dabei, die haben das noch nie gemacht vorher, ne? Die haben noch nie halt Leute remote arbeiten lassen. Und wenn, dann hieß immer so, ja, in einzelnen Fällen eventuell, weil man Kinder hat und dann noch halt irgendwie Eltern, die man begleiten muss, betreuen muss, vielleicht können wir das dann so machen, dass du dann eine Stunde von zu Hause aus arbeiten kannst. So, hä? Also so, als würde man zu Hause nichts arbeiten, ne? Und jetzt ist es halt so eine
Oh,
absolute
ja.
Normalität geworden. Und da hat man gemerkt, so, okay, der Wille war halt einfach nicht da gewesen, ne?
Ja, ich glaube auch, es ist so ein bisschen Kontrollgesellschaft, denke ich, dass, weil wenn der Chef nicht sieht, was du tust, dann heißt es, du tust nichts.
Ja,
Also
absolut.
man kann es nicht verallgemeinern, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Aber ich glaube, das war vor Covid undenkbar für viele Old Economy Unternehmen, was ja in Deutschland sehr viel ist.
Ja, voll. Ja,
Aber
wir haben ja auch in Deutschland ein absolutes Digitalisierungsproblem. Kam ja heute gerade halt auch eine, ja, eine Nachricht von der KfW ja auch, ne? Das ist aber auf der anderen Seite natürlich für diejenigen, die halt digital stark aufgestellt sind und da halt affin sind, eine riesengroße Chance, weil A, kann man die Möglichkeiten für sich im Business nutzen und B, kann man es natürlich halt richtig geil ins Business integrieren und die Marge ist deswegen halt enorm. Also jemand, der sich digital im Business aufbauen möchte, im Bereich halt eben auch der Digitalisierung, da sind die Margen gerade so hoch, insbesondere wenn man halt in Deutschland was anbietet, wo man natürlich ganz andere Preise nehmen kann als vielleicht woanders, wo halt das System ja schon in einem etwas, ja, Gleichgewicht steht.
ja, ich glaube, du hast nämlich jetzt vorhin angesprochen, du hast dich gefragt, was will ich, was macht mich glücklich? Ich denke, ich weiß nicht, ich komme natürlich von einer anderen Kultur, aber generell diese Frage, wir wachsen nicht mit dieser Frage auf. Wir wissen nicht, dass wir uns die Frage stellen sollten, könnten, müssten. Gut, du hast erwähnt, du hast die Weltreise gemacht, du bist den Jakobsweg gegangen. Das sind halt natürlich Dinge, die dich dann zum Nachdenken so motivieren. Aber eben die Leute, die dann im Joballtag sitzen, 9 to 5 und denken, ja, klar, das macht mich glücklich, ich möchte Geld verdienen. Am Anfang ist es Geld verdienen schwierig. Jetzt, also Geld ist, glaube ich, die größte Sorge für viele, von vielen, die sich selbstständig machen wollen. Es gibt aber auch andere, du hast es schon erwähnt, wie sage ich es meinem Chef, was schreibe ich auf der Webseite, darf ich das, darf ich jenes? Das sind natürlich so unter Anführungszeichen kleine Hürden, aber wenn man mit jemandem spricht darüber, dann, ja, eigentlich ist ja nichts. Das ist nicht so schlimm. Also zum Glücklichsein bzw. Geld verdienen. Oder die größte Herausforderung, sagen wir mal so. Weil du gesagt hast, das war für dich vielleicht ein bisschen einfacher, nachdem du ja schon den sicheren Job gekündigt hattest, um die Weltreise zu machen. Und dann das zweite Mal war es vielleicht nicht so, oh mein Gott. Aber was war für dich die größte Hürde,
Ja.
oder bevor du diesen Weg gegangen bist, oder bevor du überhaupt die Entscheidung für dich getroffen hast?
Ja, also vielleicht halt auch einmal da zu dem Punkt, das Geld verdienen. Ich glaube, dass Geld verdienen gar nicht wirklich kompliziert ist. Also insbesondere in der Selbstständigkeit sieht man, das Geld liegt auf der Straße rum. Ich glaube, dass die größte Herausforderung darin besteht und ich glaube, deswegen schaffen es halt auch viele nicht raus aus dem Angestelltenverhältnis rein in eine erfolgreiche Selbstständigkeit, weil sie Angst vor der Ablehnung haben. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, also es gab halt so dieses, es gibt so einen Trott, man ist in der Schule, es wird einem beigebracht, man soll keine Fehler machen, man soll gute Noten schreiben, man soll halt auch auf der Arbeit möglichst keine Fehler machen, dass man halt immer von jedem gemocht und geliebt wird. Aber wenn man in die Selbstständigkeit wechselt, ins Unternehmertum, dann ist das kontraproduktiv. Und das ist auch etwas, was mich immer gestört hat im Job. Ich wollte Fehler machen, aber es war unmöglich. Und das finde ich, das hat mich auch runtergezogen, weil ich dachte, ich möchte mich auch ausprobieren. Und das gehört in der Selbstständigkeit dazu, im Unternehmertum. Ich kann mich auch daran erinnern. Also es geht ja nicht darum, Risiken einzugehen, die so groß sind, die dazu führen, dass das Unternehmen scheitert oder so. Meine Einstellung ist sowieso, das erste Business sollte man sich so aufbauen, dass man davon gut leben kann, ja, dass man sein Gehalt kompensieren kann und dann kann man auch die nächsten innovativeren Schritte gehen. Aber es gehört definitiv dazu, Fehler zu machen. Und dazu gehört halt insbesondere auch, Fehler zu machen, auch im Vertrieb und Marketing. Und ich glaube, dass das halt die größte Hürde ist für die meisten, in den Vertrieb zu gehen und Ablehnung zu erfahren. Weil Vertrieb ist insbesondere Ablehnung. Also man, und das ist auch so. Also Selbstständigkeit an sich ist das Lernen, mit Ablehnung umzugehen. Und es war insbesondere am Anfang natürlich so, wenn du halt ja noch gar kein, wenn du noch kein richtiges Produkt hast und du willst ja dieses Produkt, die Dienstleistung erst noch entwickeln mit dem Kunden. Da haben ja schon ganz viele eine Scheu davor, überhaupt rauszugehen mit einer Dienstleistung, die nicht zu 100% perfekt ist. Die kann gar nicht zu 100% perfekt sein, weil sich das immer weiterentwickeln wird. Und es ist auch einfach falsch, dann rauszugehen mit einer Dienstleistung, wenn sie zu 100% perfekt ist, weil dann ist man viel zu spät rausgegangen. Das ist ja schon mal eine Hürde. Und dann auch rauszugehen, Leute anzusprechen, ja, Leute anzusprechen, dass sie Leute vielleicht sagen, ey, was willst denn du von mir? Da sind ja schon viele so in so einer Schockstarre und sagen, oh, ja, hat nicht funktioniert. Oh nee, das, ich habe es ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Ja, weil es gehört dazu. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein erstes Webinar gemacht habe, ja. Also vor allem das gehört ja auch noch dazu, dass die meisten denken, ja, ich mach mal, ich gehe jetzt raus, ich verkaufe jetzt was und auf einmal verkauft sich das wie warme Semmeln. Alle kommen auf einmal und gucken alle zu mir. Nee, wenn du rausgehst, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, die Leute werden halt erstmal an der Seite stehen und werden dich beobachten und werden erstmal gucken, was macht die denn da, ja? Da wird erstmal gar nichts passieren. Du musst erstmal treten, 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 bis überhaupt mal irgendeiner kommt, der sich so ein bisschen für deine Dienstleistung, für dein Produkt interessiert, ja? So, und wenn du dann, ich hatte mein erstes Webinar gemacht und da waren ja Bekannte drin, ja, die mich halt irgendwie so von damals noch so kannten. Und da kann ich mich noch erinnern, da sagte dann einer irgendwie so ein paar Monate später, ja, da wie du da Verkauf gemacht hast, oh, das hat mir ja nicht gefallen, ne? So, und da denke ich mir, da habe ich mir gleich so gedacht, weißt du, so, du hast noch nicht einmal verkauft. Erzähl mir bitte nicht, wie Verkauf funktioniert. Und das ist wichtig, dass man so diese Eigenschaft hat, dass du dir nichts erzählen lässt von jemandem, der noch nicht da ist, wo du stehen möchtest. Weil wenn du mit einer Unternehmerin, mit einem Unternehmer sprichst, der wird dir sagen, geil, dass du dieses Webinar gemacht hast, geil, dass du da verkauft hast. Ich war aufgeregt, wie. Also ich war unfassbar aufgeregt, weil ich ja das erste Mal verkauft habe, dann noch in einem Webinar. So, aber ich habe mich ausprobiert und ich bin echt stolz darauf. Das ist jetzt schon, ja, auch ein, ist schon Jahre her, ja. Aber ich bin besser geworden, ja. Und man kann nur besser werden, wenn man halt mal einfach anfängt, einfach mal losgeht, einfach mal Dinge ausprobiert, einfach mal Dinge macht. Und es ist immer noch so, es wird immer noch so bleiben, dass man Höhenmomente hat, Tiefenmomente. Und das ist ja auch das Interessante. Man lernt ja dann als Unternehmerin auch, dass es wichtig ist, nicht nur mit diesen Tiefenmomenten umzugehen, sondern auch mit den Höhenmomenten, ja. Weil gerade so am Anfang ist halt, oh, da hat man dann irgendwie so einen tiefen Punkt und dann denkt so, oh, nee, ist das ja alles total doof. Dann am nächsten Tag läuft alles so richtig, richtig gut. Dann denkt man, boah, jetzt hat man so einen richtigen, ja, so einen richtigen Drive und jetzt wird alles nur noch gut und dann kommt wieder so ein Tal, ja. Und das finde ich ist auch ganz toll am Unternehmertum, dass man halt einfach sich persönlich so krass entwickelt. Also ich habe mittlerweile so viel auch über das Thema Emotionen gelernt, über mich gelernt. Ich habe mich halt nochmal viel besser verstanden. Ich würde halt sogar sagen, dass diese Reise, die ich jetzt als Unternehmerin gemacht habe, mich sogar noch viel mehr zu mich selber gebracht hat als der Jakobsweg. Also das war halt eigentlich nur so dieser Start, ja.
Ja.
Ja, aber Özlem, du hast, glaube ich, gefragt, was war für mich eigentlich so diese größte Hürde vor der Selbstständigkeit, ne?
Also, dass du für die Entsch für, dass
Ja.
du dich entschieden hast, den Weg zu gehen.
Ja. Dass ich gesagt habe, so, okay, ich mache das jetzt.
Ja,
Ja,
genau.
es war tatsächlich das, was wir ja auch bei allen Gründerinnen und Gründern auch sehen. Es sind eigentlich zwei wesentliche Aspekte, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Es sind einmal, sind es die eigenen Glaubenssätze. Also es ist echt unfassbar, was wir teilweise für kontraproduktive Gedanken in uns tragen. Also mittlerweile, ja, habe ich da natürlich mein Gehirn schon ein Stück weit umprogrammiert auf, ja, vernünftige Glaubenssätze, die dann halt auch tatsächlich der Realität entsprechen, beziehungsweise man schafft sich ja immer die eigene Realität. Also das waren doch tatsächlich sehr kontraproduktive Glaubenssätze, also Dinge wie, naja, das kann ja nichts werden, sonst würde ja jeder selbstständig sein, ja.
Ja.
So oder so du musst hart arbeiten, ja, du musst hart arbeiten, was auch total Käse ist. Also solche Dinge, ja. Oder ja, wenn du mal einen Weg eingefahren hast, dann kannst du nie wieder irgendwas anderes machen. Auch total der Käse. Also es sind wirklich krasse so Glaubenssätze. Und der zweite Aspekt war das Umfeld. Also habe ich damals gar nicht so gesehen, weil ich dachte, oh, ich habe ein tolles Umfeld, die unterstützen mich alle, ne? Also auch mein Mann, oh, ganz toll, ne? Ist ja auch, also mein Mann unterstützt mich auch bei allem. Aber es ist dennoch so, wenn du in einem Umfeld bist, die alle im Angestelltenverhältnis sind, wirst du nicht hören, ah ja, super, mega mach's, ja, so geh deinen Weg, das ist weniger der Fall. Es ist auch nicht so, dass ich gehört habe, ja, das ist jetzt ganz schlecht, was du machst, mach's lieber nicht, das habe ich auch nicht gehört, aber ist ja schon so, dass die Leute halt eher, ja, auch gut mit einem meinen und dann vielleicht schon hier und da mal skeptisch sind und sagen, ja, hast du jetzt mal durchgerechnet und hast du mal das gemacht oder der Bekannte im Webinar, der dann sagt, naja, so, wie du da verkaufst, weiß ich nicht, das ist schon sehr amerikanisch, ja, habe ich auch ganz oft gehört, alles sehr amerikanisch, was du da machst, ja, aber das Online-Business, alles aus Amerika kommt, weil wir in Deutschland halt noch keine Ahnung davon haben, ist ja logisch, dass es alles amerikanisch ist, ne? Also das sind so die zwei Aspekte, Umfeld und Glaubenssätze, die einen da schon sehr, ja, was schon sehr große Hürden sind, an denen leider die meisten auch scheitern, weil wenn die Mutter weinend vor einem steht und sagt, Kind, mach das bitte nicht, hatten wir eine Gründerin, die aber trotzdem ihren Weg gegangen ist, dann sind es schon so Hürden, das können einige nur schwerlich überwinden, ja.
Vor allem, wenn man ja sehr lang angestellt war vorher, ist der Schritt natürlich noch schwieriger. Also theoretisch hast du ja die Karriere gemacht, von der einige träumen und sehr schnell in jungen Jahren. Dennoch hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden. Also das erfordert natürlich Mut, das ist klar. Aber auch dranbleiben, weil, wie du gesagt hast, viele geben dann schnell auf, weil die Erfolge nicht kommen. Wir dürfen ja keine Fehler machen. Was sagen jetzt die anderen? Ich meine, ich kenne das auch von mir selbst. Man will ja performen und der Welt zeigen, ich habe es geschafft. Nur manchmal dauert es halt länger und trotzdem muss man dranbleiben. Ja, und ich denke, ich meine, ich weiß, ihr habt nicht nur Frauen, Männer, ist egal, aber wir Frauen haben ein bisschen mehr Mutproblem, glaube ich. Ich weiß nicht jetzt, ihr seid ja zu zweit, ein Mann, eine Frau, und deswegen ist es, glaube ich, auch schön, so ein bisschen komplementär unterwegs sein. Aber hast du bei deinen Kundinnen gesehen, ob da ein Unterschied besteht, ob Frauen, keine Ahnung, länger brauchen, um diese Entscheidung zu treffen?
Ja, es besteht tatsächlich ein Unterschied, der mich halt auch selber so, also ich muss wirklich sagen, der mich schockiert hat. Mittlerweile weiß ich ja, wie es ist, aber es schockiert mich tatsächlich zu sehen, dass es weniger Frauen sind, die anfragen, die selber ein Business gründen wollen. Es sind auch eher die Frauen, die Schwierigkeiten haben, eine finanzielle Entscheidung zu treffen, wo man dann auch rein investieren muss. Und das war natürlich gut für mich, das halt auch nochmal zu sehen, das halt auch nochmal für mich selber zu reflektieren. Und ich habe halt auch tatsächlich am Anfang selber gesehen, dass ich, wenn es um größere Investments gegangen ist, dass ich diejenige war, die dann halt noch mehr so überlegt hat als der Patrick. Der Patrick ist dann halt eher, ja, okay, ich sehe, es lohnt sich, also machen wir das jetzt. Und da habe ich dann halt auch so gedacht, okay, das will ich nicht. Offensichtlich ist es halt irgendwie ja schon etwas, was eher Frauen haben. Und ja, ich glaube, wir Frauen sind schon eher sehr harmoniebedürftig. Und das ist teilweise gut. Also ich glaube halt so, was so Teams anbelangt und auch das eigene Netzwerk. Also wir haben ja mittlerweile auch ein Netzwerk, was halt extrem positiv ist. Und das würde ich halt auch jedem empfehlen, halt in diesem positiven Netzwerk zu sein. Also wir sind ja auch, ne, zusammen, du bist ja auch ein Teil meines Netzwerkes, du bist auch jemand, der sehr positiv ist, mit dem man halt, ne, auch jemand, der bei allen Sachen eher so dabei ist und so sind halt Unternehmerinnen und Unternehmer und das, ja, ist halt einfach eine richtig coole Sache. Aber es gibt halt auch andere, und da muss man wirklich halt eben auch sagen, als Frau so, okay, weißt du, da hole ich auch mal auf den Tisch, ist mir egal. So, dass man halt wirklich auch straight ist und sagt, hey, Moment mal, ja, ich bin halt jemand, der ist fair, und ich bin halt auch grundsätzlich jemand, der mag auch Harmonie, aber weißt du was, es gibt auch Dinge, die sind mir auch wichtig. Das wäre zum Beispiel meine Freiheit, das ist auch mein unternehmerischer Erfolg. Und es gibt Dinge, die mache ich dann auch nicht mit. Und da zeige ich auch eine harte Linie, einen harten Kern. Und das ist wichtig. Also, dass wir da halt auch wirklich als Frauen uns dann halt auch durchsetzen und halt eben auch nicht bestrebt sind danach. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, everybody's darling zu sein. Also, das
Ja.
ist auch etwas, davon muss man sich, sollte man sich auch verabschieden, weil ganz ehrlich, ich sehe ja halt auch, wir haben ja mittlerweile auch ganz viele Leute ja auch kennengelernt, halt auch am Markt. Es gibt so viele wirklich komische Leute. Und ich will nicht everybody's darling sein, weil ich
Ja.
weiß so, wenn es da komische Leute gibt, die mich komisch finden, ja, so what? Also ich bin halt, weiß nicht, von diesem 100% Kuchen mich vielleicht für 2% da. Unternehmerinnen, Unternehmer gibt es sowieso nicht viele, für die möchte ich da sein. Von denen möchte ich auch gemocht werden, ist so, aber von allen anderen ist mir auch egal. Ich habe meine Ziele, und ja, wenn es da Leute gibt, die sehen das anders, die haben andere Ziele, ja, dann gehen wir halt unterschiedliche Wege.
Ja, ist, glaube ich, für uns Frauen halt so ein bisschen schwieriger. Ich denke auch mittlerweile, ja, wir haben, also ich muss nicht bei jedem gemocht werden, aber diejenigen, die mir wichtig sind, schon und so weiter. Aber es dauert und es ist nicht jeden Tag so. Es ist auch eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst oder bei jedem Anlass, wo irgendwas passiert, was dich dann runterzieht und denkst, die mag mich nicht oder was weiß ich, was denkt die oder der oder was weiß ich. Schwierig. Ist schon eine Herausforderung und ich finde es schön, dass wir jetzt über die Herausforderungen sprechen, weil es wird immer so schön, in einem Jahr bist du sechsstellig Umsatz und lebst auf Dubai. Übrigens, Valeria lebt in Deutschland.
Ja, und genau, also Dubai wird es tatsächlich bei uns nicht werden, obwohl es
Ja.
natürlich schön ist, aber dadurch, dass das für mich halt auch Freiheit eins meiner wichtigsten Werte ist, kann ich mir Dubai halt gar nicht vorstellen.
Stimmt, ja.
Ich glaube, mit dieser Aussage müsste ich sogar schon überlegen, ob ich überhaupt nach Dubai einreisen dürfte mit diesem Podcast. Also sage ich mal lieber nichts. Vielleicht will ich ja nochmal nach Dubai, aber. Ja, aber vielleicht ist das halt auch so ein Punkt, an den ich jetzt auch gerade dachte, wenn man sich klar wird über die eigenen Werte, über die eigenen Ziele, dann wird man auch geradliniger, und dann ist es einem auch egal. Dann ist es sogar einem manchmal egal, wenn man vielleicht nicht beliebt ist bei den Liebsten. Ja, wenn man da vielleicht Eltern hat, die sagen so, boah, das finde ich jetzt richtig blöd von dir, dass du das machst, aber das sind deine Werte, das sind deine Ziele. Dann nimmt man das dann auch in Kauf. Und da muss man sich trotzdem auch mal hinterfragen, ob die Eltern es vielleicht gut mit einem meinen, aber ob es wirklich gut für einen ist. Also man
Ja.
muss dann schon auch oft mal losreißen von diesen Sachen, weil am Ende des Tages, wir haben auch keinen Plan, kein Leben B. Ja, ich bin sowieso auch kein Fan von Plan B, aber wir haben auch kein Leben B. So, wir haben nur dieses eine. Und auf was sollen wir denn warten? Dass wir irgendwann mal sterben und dann sagen, ja, zum Glück hat man es allen irgendwie recht gemacht. Damit wird man, denke ich, nicht happy. Und das ist auch etwas, was man sich immer vor Augen halten sollte. Dieses Worst-Case-Szenario, irgendwann mal auf dem Sterbebett zu liegen und zu sagen, ich habe nie das gemacht, was ich eigentlich selber machen wollte. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, aber daran denken viele nicht. Viele sagen, jo, ja, in Rente dann schon, mache ich das oder jenes, da ist die Liste lang. Nur, ja, wir kennen auch alle Beispiele, wo es dann nicht dazu gekommen ist. Und dann denkst du, okay, was
Ja,
dann? Dann
insbesondere
gibt es kein Leben B.
angestellte Führungskräfte. Wie oft höre ich das, dass Leute dann nach einem sehr stressigen Job in Rente gegangen sind? Und ich meine, es ist halt echt krass, aber einige sterben dann sehr, sehr schnell, weil ich habe gerade kürzlich von einem gehört, der hatte dann einen Herzinfarkt, ne? Also, ich meine,
Nach
so,
der Rente.
ja, also der ist in Rente gegangen, hat einen Herzinfarkt, weil ich glaube, das ist halt auch krass, diesen Stress, diesen politischen Stress, den man da halt eben auch
Ja.
erfährt. Hat man übrigens nicht mehr in der Selbstständigkeit. Also man hat schon so einen Stress, aber für mich ist es eher so ein Eustress, ja. Der ist anders als im Konzern. Also das macht einen eher so happy, weil man dann coole Projekte hat, die man ja angeht und so. Da freut man sich drauf. Wohingegen im Konzern hatte ich da schon so einen Stress, der schon, glaube ich, kontraproduktiv war. Also wenn man dann schon so merkt, okay, da werden irgendwelche politischen Spielchen im Nebenzimmer gespielt oder so, ah, da fühlt man sich dann schon nicht so gut, weil man dann denkt so, man muss eigentlich so einen Rundumblick haben, nicht, dass halt irgendwie jemand einem dann so was Böses will oder so, ne? Also, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also nicht nach der Rente selbstständig machen. Nein.
Nein, 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 nein. Viel, viel. Also, ich meine, da haben wir ja auch Fälle, die sich halt relativ spät selbstständig gemacht haben. Lieber spät als nie. Ja, lieber spät den Weg gehen, den man ja gehen möchte, als gar nicht. Aber je früher, desto besser. Wobei es natürlich halt eben auch so einen guten Spot gibt. Also meiner Meinung nach, ja, ist eigentlich so das perfekte Alter schon, wenn man so ein bisschen auf was gearbeitet hat im Angestelltenverhältnis, weil man das dann schon mal kennengelernt hat. Also ich glaube, so direkt nach der Ausbildung, direkt nach dem Studium ist auch gut, kann man auch machen. Aber ich finde es dann schon gut, wenn man noch mal so 2, 3 Jahre vielleicht was gearbeitet hat, weil man dann schon noch mal kennenlernen konnte, wie sieht's dann eigentlich aus, ja? Wie sieht's dann eigentlich aus in so einer Company?
Das stimmt, das stimmt. Dann hat man auch die Wahl halt, zu sagen, okay, das gefällt. Oder ich meine, es ist ja nicht alles schlecht, was im Konzern ist. Man kann ja die guten Sachen mitnehmen in das eigene Unternehmen oder in die Selbstständigkeit. Also, ich habe sehr lange im Konzern gearbeitet. Ich war auch sehr lange glücklich damit. Und ich denke, wenn ich jetzt zurückdenke, es war nicht alles so schrecklich. Und ich kann ja einiges mitnehmen und das hier in meinem kleinen Unternehmen auch anwenden.
Ja,
Aber wenn ich
ganz
es nicht
toll.
kennen würde oder wenn ich es nie gesehen hätte, hätte ich auch keine Ahnung davon. Da muss man halt das Rad neu erfinden, sozusagen.
Ja, absolut, absolut. Ja, man hat ja auch einiges gelernt, das stimmt. Und dafür darf man auch dankbar sein. Und von dort aus lässt sich dann halt eben auch perfekt aufbauen. Ja, da nimmt man ganz viel Wissen mit.
Ja, das stimmt. Also, ich gehöre zu denjenigen, die ein bisschen länger gewartet haben, würde ich sagen, mit der Selbstständigkeit. Aber du hast es jetzt ein bisschen so erwähnt. Ich wollte dich nämlich fragen, welche Fehler, also derjenige oder diejenige, bei mir sind es meistens Frauen, die jetzt uns zuhört, welche Fehler können wir oder können Sie vermeiden, wenn Sie sich jetzt selbstständig machen wollen, beziehungsweise nebenberuflich selbstständig machen wollen?
Ja, welche Fehler können Sie vermeiden? Ja, also auf jeden Fall die entsprechend richtige Anmeldung zu nehmen, ja, vorzubereiten, natürlich halt rechtzeitig loszugehen, sich vorzubereiten, insbesondere halt eben auch, was das Thema Finanzen anbelangt ist, ja, das auf jeden Fall unter Kontrolle haben. Ich hatte jetzt ja auch gesehen im KfW Gründermonitor, das sind halt eben auch die Hauptthemen, ja, warum Unternehmen nicht funktionieren. Also da halt auch wirklich ein betriebswirtschaftliches Geschäftsmodell dahinter liegen zu haben, sehe ich halt auch ganz oft, dass die Gründerinnen und Gründer zwar eine coole Dienstleistung haben, ein cooles Produkt, aber das Geschäftsmodell nicht passt, dass sie das nicht richtig durchdacht haben und die Finanzen dann auch nicht. Und natürlich etwas, was dann halt ja, wirtschaftlich, finanziell nicht tragbar ist, das wird dann halt auf Dauer nicht funktionieren. Das ist dann auch nicht nachhaltig. Und das ist tatsächlich, denke ich, halt eben auch der größte Fehler, da halt eben nicht betriebswirtschaftlich vorzugehen, sondern zu sagen, okay, ich habe da jetzt etwas, das macht mir Freude, das macht mir Spaß, das wird angenommen. Aber das beste Unternehmen ist tatsächlich nicht das, was vielleicht unbedingt das beste Produkt oder die beste Dienstleistung hat, sondern etwas, was ein durchdachtes Geschäftsmodell hat und dazu gehören dann auch die Finanzen.
Ja, meine Rede. ja, jetzt haben wir das, glaube ich, das ein bisschen angesprochen auch. Ich habe jetzt in unserem Gespräch jetzt zwei Wörter gehört. Für viele sind allergisch gegen diese Wörter. Plan und Ziele. Jetzt, wenn ich mich jetzt Ich bin ja kein kreativer Mensch in dem Sinne. Von daher war es für mich natürlich irgendwie anders. Aber viele sind ja eher so kreativ. Und für Kreativeren unter uns sind Ziele oder Plan und so weiter sehr einengend. Aber du hast ja auch gesagt, du hast deine Ziele und du gehst auf deinem Weg dahin. Warum sind die Ziele für dich wichtig?
Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aus an den du ansprichst. Also ich bin tatsächlich auch ich bin eher so dieser kreative Kopf, ja. Manchmal mache ich auch so ein bisschen Spaß. Vielleicht soll man da keinen Spaß draus machen, aber ich denke das wirklich manchmal, dass ich ADHS habe, weil ich habe wirklich so manchmal auch so, ja, ich habe so ganz viele Gedanken und manchmal auch Konzentrationsschwierigkeiten, aber ich glaube, ich hab damit gelernt, gut umzugehen. Und ich kann mich auch erinnern an eine Situation damals in der Schule, in der Mathematik. Da war ich auch immer so kreativ, habe kreative Lösungswege entwickelt, wie ich dann auf die Ergebnisse kam. Und tatsächlich habe ich tolle kreative Wege entwickelt, aber ich hatte dann nicht das richtige Ergebnis. Und dann sagte meine Mathelehrerin einmal zu mir, Valeria, du solltest deinen Weg mal strukturiert und sauber auf zeichnen, ja, solltest das mal wirklich ordentlich machen, dann würdest du auch das richtige Ergebnis rausbekommen. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe dann festgestellt, wenn ich das so gemacht habe, also wenn ich da wirklich strukturiert vorgegangen bin, dann kam ich auch auf das richtige Ergebnis. Und es war ein wichtiges Learning für mich, weil ich verstanden habe, dass Struktur, Plan, Zielsetzung wirklich 80% des Weges sind, dass das wichtig ist, wenn man ansonsten gar nicht an das Ziel kommt. Und das ist natürlich für einen kreativen Menschen manchmal halt echt ein Pain, weil man ja lieber die anderen 20% macht, wenn man halt gerne, ne, so der Maler, der Künstler ist. Aber wenn man halt nur Maler und Künstler ist, dann kommt da leider halt auch nicht viel bei rum. Deswegen sollte man sich darauf fokussieren. Und was mir dabei hilft, ist oft dann darüber nachzudenken, ja, sich halt auch darüber zu freuen. Das ist, weil ich meine, Strukturen, Pläne zu machen, Ziele zu setzen, sind halt grundsätzlich von der Kreativität ja nicht so anstrengend. Man muss es halt machen. So, und dann kann man dann halt auch sagen, okay, ich setze das jetzt halt um, um dann die Freiheit zu haben, wirklich kreativ zu sein. Und das ist, denke ich, das größte Geschenk, zu wissen, dass man in ordentlichen, strukturierten Bahnen läuft, um dann seiner Kreativität freien Raum lassen zu können.
Ja, ich glaube, das wird jetzt für viele schwer nachzuvollziehen sein, aber ich kann nur sagen, das stimmt. Ja,
Ja,
weil
also
es gibt.
wenn ich das nicht habe, dann laufe ich
Ja.
halt Gefahr, dass es überhaupt nicht funktioniert und
Und du
ja,
weißt nicht warum.
und dann muss ich es direkt wieder aufgeben.
Ja, genau. Also ich finde auch, dass, auch wenn es manchmal frustrierend ist, wenn du dein Ziel nicht erreichst, aber wenn du es schnell erreichen würdest, heißt es ja auch, dass dein Ziel eigentlich nicht groß genug war. Weil
Ja.
wenn du alle deine Ziele so handumdrehen erreichst, dann das ist auch nicht das Ziel dieses Spiels, dass du sagst, check, 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 ich habe jetzt alle meine Ziele erreicht und ich bin super gut unterwegs. Ja, dann, ich finde, die Ziele müssen auch groß genug sein, dass du wirklich dich bewegen kannst.
Ja.
Weil sonst, ja,
Ja, und es
werden
geht
wir
ja am
es einfach
Ende,
haben.
ja, es geht ja am Ende des Tages auch um die Bewegung, um den Weg. Das ist etwas, was ich auf dem Jakobsweg tatsächlich gelernt habe.
Ja.
Habe ich vor dem Jakobsweg habe ich mir gedacht, unser Ziel ist Santiago,
Ja.
aber als wir dort angekommen sind, habe ich verstanden, dass der Weg das Ziel war. Und so ist es tatsächlich überall im Leben, auch im Business.
Genau, das ist so ein ganzheitliches Konzept. Also nicht, es geht nicht um das Ziel an sich. Ich möchte sechsstellige Umsätze. Ich nehme dieses Beispiel gerne, weil das ja so immer wieder so suggeriert wird. Aber auch der Weg, wie du dahin kommst, was machst du dafür? Und dieser Weg funktioniert nicht, weg, ich probiere mal was Neues und so weiter. Das ist eigentlich der Spaß, aber das vergessen wir manchmal im Alltag. Gut. Du hast gesagt, das beste Alter, es gibt kein bestes Alter, aber wenn du mit dem Gedanken spielst, selbstständig ja oder nein, was ist dein Rat? Wenn jemand so da sitzt und denkt und vielleicht jetzt gerade die Episode hört und denkt, ja, na, bin ich trotzdem nicht überzeugt, Das wäre der erste Schritt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Person drauf an, wenn es jemand ist, der sagt, naja, ich weiß nicht, dann bin ich auch mittlerweile so, dass ich sage, okay, dann mach's halt nicht. Wenn jetzt jemand ist, der sagt, boah, also eigentlich merke ich halt schon in mir so ein Calling und ich bin halt schon jemand, der ambitioniert ist und ich weiß, dass das halt hier irgendwie gerade nicht passt, dann ist mein Rat, mach's einfach.
Ja.
Und diejenigen, die dieses Gefühl haben von, ich möchte etwas bewegen, ich möchte was machen, jemand, der Unternehmer ist, Unternehmerin ist, der soll es einfach machen und der wird es auch tun. Der wird es einfach tun, so wie wir es auch gemacht haben,
Ja, das
Özlem.
stimmt. Das stimmt. Gut, wir haben ja jetzt sehr viele Themen gesprochen, aber du weißt jetzt Finanzen. Ich möchte auf das Thema kurz mal zurückkommen. Wir haben hier in Social Media und überall finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit. Und das wird meistens so mit sechsstelligen, siebenstelligen Umsätzen assoziiert. Was ist finanzielle Freiheit für dich?
Ja, finanzielle Freiheit ist ja per Definition, glaube ich, einfach, dass man sagt, okay, man die passiven Einkommensströme decken die Ausgaben, die man hat. Ja, und das sollte man dann auch mal sich kalkulieren und ausrechnen, wie viele Ausgaben hat man denn oder wird man perspektivisch haben, wenn man alles das hat, was man haben möchte. Und das ist dafür wichtig, also dass man sich darüber Gedanken macht, was sind dann eigentlich meine Ziele, weil erst dann kann ich finanziell frei sein. Und ich denke, dass es aber immer so sein wird, dass man was arbeiten möchte. Also bei mir ist es definitiv so. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich glaube, es ist halt einfach mega langweilig, einfach nur finanziell frei zu sein und einfach irgendwo am Strand zu liegen. Das wird bei mir nie so sein. Und deswegen ist es natürlich wichtig, von Anfang an sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich dann, ne?
Ja, stimmt. Ich glaube, ich werde auch nicht am Strand einfach so rumliegen können, aber wer weiß. Ja, danke schön, Valeria. Wenn jemand sich doch noch nebenberuflich selbstständig machen möchte, wie kann man euch, wo kann man euch finden, wie kann man euch kontaktieren?
Ja, also gerne auf www.valuegenic.com eintragen, sich bewerben auf ein kostenloses Erstgespräch oder gerne auch mich einfach anschreiben bei Instagram oder LinkedIn oder auch den Patrick. Ich bin zu finden bei Instagram unter Valeria-Hübner mit OE. Und dann.
Verlinke es dann alles im Shownotes.
Perfekt, perfekt, genau. Dann kann man sich austauschen, kann man nochmal gucken, wie wir unterstützen können. Ob wir unterstützen können, ja, ob das grundsätzlich passt. Und dann helfen wir da sehr gerne weiter.
Super. Ja, dann bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch mit dir heute und ich
Danke, sehr
hoffe,
wichtig von dir.
viele, viele machen sich doch noch selbstständig, die mit den Gedanken spielen, mit dir, mit mir, mit uns oder mit jemandem anderen. Hauptsache, den Weg gehen.
Ja, ich denke auch. Also ich denke, wenn man ja den Weg vorangeht, dann kommen halt auch viele nach, merkt man ja auch, es werden immer mehr. Und ja, ist auch eine gute Sache. Vielen Dank, Özlem.
Dankeschön.
Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke dir für die tollen Fragen. Und ja, ich freue mich auf alles weitere, was noch kommt.
Ja, genau. Ja. Danke, Valeria. Das war die Folge mit Valeria. Wir haben über die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit gesprochen und wie sie damit umgeht und was sie angehenden Gründerinnen auf den Weg mitgibt. Falls die Folge dir gefallen hat, freue ich mich auf deine Bewertung, aber auch auf dein Feedback. Falls du mehr erfahren möchtest, schreibe mir gerne an podcast@diezahlenflüsterin.com. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit neuen Einblicken, Tipps und Tricks für deine Business-Finanzen. Bis dahin, ciao, ciao.